Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Zu Hause bleiben, Maske tragen, sich impfen lassen. Viele der Corona-Maßnahmen stehen inzwischen auf dem Prüfstand. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seinem Sommerinterview einen Bürgerrat vorgeschlagen, um die Pandemiepolitik aufzuarbeiten. Der Historiker René Schlott hat immer schon zu den kritischen Stimmen gehört, was diese Pandemiepolitik angeht. Und ob ihn jetzt der Vorschlag des Kanzlers persönlich stimmt, erfahren wir. Guten Morgen, Herr Schott.
Schönen guten Morgen.
Glauben Sie, ein Bürgerrat ist das geeignete Instrument?
Na, ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, auch wie lapidar, dass der Kanzler dort angekündigt hat. Erstmal diskutieren wir ja schon lange über Formen der Aufarbeitung. Bislang ist da nichts passiert, was ich sehr bedauere. Und mir erscheint so ein Bürgerrat, zumindest so wie er das dargestellt hat am Sonntag in seinem Interview, ein Stück weit wie eine Verantwortungsverschiebung hin zu den Bürgern. Ihr sollt ihr doch jetzt mal euch damit beschäftigen, was wir da damals so entschieden haben. Und Herr Scholz hat ja auch damals zu den Verantwortungsträgern gehört und auch zu den Entscheidungsträgern. Ich wüsste doch sehr gerne, wie er seine Aussage vom Dezember 2021 sieht, es gebe in der Pandemiepolitik keine roten Linien mehr. Auch dazu sollte er sich eigentlich mal äußern. Also ein Bürgerrat kann Anfang sein, sollte aber nicht das einzige Instrument sein, mit dem man jetzt die Pandemie aufarbeitet.
Was schlagen Sie also stattdessen vor?
Also es muss auf jeden Fall auch eine Enquete-Kommission geben, das finde ich eine gute Idee, also ein Gremium, was am Parlament angesiedelt ist und was sowohl Abgeordnete wie Experten bestückt, aber auch da können ja Bürger ihre Geschichten erzählen. Es muss auf jeden Fall ein Forum geben, in dem Bürgerinnen und Bürger ja einen Raum bekommen, in dem sie sozusagen angstfrei und auch frei von Vorverurteilungen ihre Geschichten aus der Pandemie erzählen können. Denn ich habe so das Gefühl, es hat sich eine ganze Menge an Entfremdung, eine ganze Menge an Vertrauensverlust angestaut durch diese Maßnahmen und die müssen einen Raum bekommen. Man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, einmal A, dass es eine wirkliche Zäsur war in der Geschichte der Bundesrepublik. Wir hatten nämlich nie so weitgehende Freiheitseinschränkungen, Einschränkungen der Grundrechte aus dem Grundgesetz wie in der Pandemie. Und dass viele Bürgerinnen und Bürger ihren Staat zum ersten Mal als Bedrohung wahrgenommen haben. Nicht nur was Impfpflicht angeht, sondern auch
also
was
Ausgangssperre. Also ich habe vor allen Dingen das Virus als Bedrohung empfunden.
Genau, ich auch. Aber zwischenzeitlich hat die Politik tatsächlich eher ein Feindbild aufgebaut. Naja, die unbesonnenen Bürgerinnen und Bürger, die auf die Straße gehen, sind die eigentlichen Feinde, weil die sorgen dafür, dass die Pandemie weitergeht. Also es gab sehr früh, und das sieht man auch an den jetzt freigegebenen RKI-Protokollen, eine Politisierung dieses Virus. Und die war das eigentliche Gefährliche, weil die hat die Spaltung in die Gesellschaft getragen. Und um diese Spaltung, die ja quer durch Familien ging, die durch Freundschaften ging, die durch langjährige Vereine und so weiter ging, um die Spaltung wieder aufzufangen, da muss es doch auch eine größere Geste geben. Auch eine Geste vielleicht des Bundespräsidenten, der auch daran mitgewirkt hat. Und eine erste Geste kann auch sein, dass man, das war ja auch schon vorgeschlagen worden, dass man erstmal alle Strafen, alle Bußgelder dieser Zeit aufhebt oder die laufenden Verfahren noch einstellt, um zu sagen, ja, es ist richtig, wir werden einander viel zu verzeihen haben. Und unsere erste Geste dieses Verzeihens ist zum Beispiel, diese Verfahren einzustellen oder gezahlte Bußgelder zurückzuzahlen.
Im Nachhinein ist es ziemlich leicht, die Corona-Maßnahmen als zu streng zu kritisieren. Aber damals hat man noch nicht so viel gewusst eben über das Virus. Und man hat dann auch die Bilder aus Bergamo unter anderem vor Augen gehabt. Ist die Kritik in der Schärfe von heute nicht auch unfair?
Nein, das finde ich nicht. Eine offene Gesellschaft, eine Demokratie lebt davon, dass es immer kritische Stimmen gibt, die das genau beobachten, was Politik entscheidet. Auch Politik, die vermeintlich alternativlos ist, die vermeintlich unter einem hohen Zeitdruck steht. Das muss sich eine Demokratie gefallen lassen. Und ich erinnere daran, es gab sehr früh ein Papier aus dem Innenministerium, das ganz bewusst darauf gesetzt hat, Angst in der Bevölkerung zu wecken. Und zwar Angst als Mittel der Politik zu machen. Und das stand sehr früh fest. Das war kein Fehler, den man am Anfang gemacht hat, sondern man hat gesagt, wir müssen hier ganz bewusst darauf setzen, um die Leute gefügig zu machen, um die Maßnahmenbefolgung auch zu erzeugen. Und ich finde, das kann man im Nachhinein nicht so als Fehler abtun und sagen, naja, da hat man es nicht besser gewusst. Das war, und einer der Autoren dieses Papiers hat jetzt im Nachhinein auch zugegeben, dass etwa flattende Curve tatsächlich nur den Anstrich einer wissenschaftlichen Fassade geben sollte. Also ich glaube, da können wir es uns jetzt auch nicht so einfach machen und sagen, beispielsweise die Einteilung von Menschen in systemrelevant und nicht systemrelevant, das sei ein Fehler gewesen. Im Nachhinein muss man, und das war auch zum Zeitpunkt dieser Entscheidung schon klar, eine solche Entscheidung wird Folgen haben. Wenn man das Kultur- und Kunstleben zum Beispiel als nicht systemrelevant über Monate lahmlegt, dann war auch klar, das mag vielleicht kurzfristig für die Virusbekämpfung einen Effekt erzielen, aber auf die lange Sicht wird das Folgen in der Bevölkerung haben. Und ich darf vielleicht daran erinnern, wir hatten vor 2 Jahren schon ein Sachverständigengutachten. Also wir fangen ja nicht ganz vorne an, sondern wir hatten vor 2 Jahren einen Sachverständigenausschuss, eingesetzt vom Bundestag und vom Gesundheitsministerium. Und dieses Gutachten hat damals schon festgestellt, das erschien ziemlich genau Ende Juni 2022, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen den erhobenen Maßnahmen und der Inzidenzzahl. Also, dass es nicht so sei, dass man jetzt nachweisen kann im Nachhinein, dass tatsächlich die Maßnahmen einen Effekt gehabt hätten, einen messbaren Effekt auf die Inzidenzzahlen. Und damit haben wir eigentlich schon das Zeugnis der Corona-Politik da gehabt. Jetzt müssen wir daran gehen, die gesellschaftlichen Wunden, die das gerissen hat, tatsächlich aufzuarbeiten.
Was hat Deutschland aus der Pandemie gelernt?
Ja, ich muss sagen, im Moment recht wenig, weil ich nicht beobachten kann, dass die Diskussionskultur, die Debattenkultur, die sich wirklich verhärtet hat in dieser Zeit, sich in irgendeiner Weise irgendwie verbessert hätte in dieser Zeit. Also es wird immer noch viel mit Schlagworten gearbeitet, es wird immer noch sehr stark polarisiert, es wird immer noch stark moralisiert, auch in Debatten. Und ich glaube, wir sollten dahin zurückkehren, auch im Geiste des Grundgesetzes, dass wir in einen offenen Austausch gehen und alle diese Fragen, auch die Frage der Aufarbeitung der Corona-Pandemie, als Sachfragen unter mündigen Bürgerinnen und Bürgern behandeln. Und das wär mir sehr wichtig, dass man da herangeht. Und möglicherweise kann das auch gerade weil die gesellschaftliche Spaltung doch so greifbar ist und sich jetzt auch in Wahlergebnissen zeigt, die uns alle alarmieren müssen, dass man vielleicht auch mit einer Versöhnungskommission tatsächlich sagt, wir wollen daran gehen, diese Gräben wieder zu überwinden, weil keine Gesellschaft kann das auf Dauer aushalten und keine Gesellschaft kann das tatsächlich auf Dauer auch tragen, weil das kann auch auf Dauer sozusagen zu einer großen Spaltung beitragen und auch die Stabilität der Gesellschaft gefährden.
Die jüngste Zeitgeschichte aus der Sicht von Historiker René Schlott. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
Sehr gerne.